Dann können Sie es ganz bequem machen. Wenn Sie gut sitzen, sitzen bleiben und sonst eine bequemere Position einnehmen. Für ein paar Worte zum Wesen der Meditation. Mit der wichtigste Gedanke, den wir uns immer wieder vor Augen führen sollten, ist der, dass Meditation vor allem damit zu tun hat, wie ich etwas mache, die Art und Weise, weniger was ich mache. Denn oft gibt es dieses Missverständnis, perfekter Lotussitz hätte etwas mit Meditation zu tun. Und es gibt Menschen, die sitzen seit Inkarnationen im Lotussitz und es war immer nur ein Abklatsch von Meditation. Und es gibt Leute, die fahren auf eine Art und Weise Rad oder laufen auf eine Art und Weise oder was auch immer, wo man sagen müsste, schau dem zu, das ist Meditation. Die Art und Weise, wie, hat damit zu tun, dass ich die Sachen, die ich tue, ganz mache. Liebevoll, voller Hingabe und ohne zerstreuten Geist. Liebe meint eine Zuwendung, wo ich die Achtsamkeit und die Bewusstheit auf das richte, was mich gerade beschäftigt, womit ich zu tun habe, und es in völliger Entspannung tue. Mit allen Sinnen und dadurch sinnvoll. Jede Übung, jede Verrichtung des Lebens wird sinnlos, wenn ich nicht alle Sinne beisammen habe. Das sagt der Volksmund und das ist immer eine schöne Betrachtungsweise, weil der aus der Lebenserfahrung heraus ohne großen theoretischen Ballast mit den Dingen umgeht, die Dinge betrachtet und mit dem Herzen versteht, da hat jemand nicht alle Sinne beisammen. Deswegen wird Meditation ja oft auch Sammlung genannt. Sammle dich, komm zu dir. Komm nach Hause, finde Heimat in dir. Sei ganz bei dir. Das meint körperzentrierte Achtsamkeit, denn wir beginnen mit dem Einfachsten, das ist die Wahrnehmung der Körperlichkeit, meine Körperempfindung, die Haltung. Schwebt meine Wirbelsäule völlig locker, völlig entspannt, wie vom Auftrieb des Wassers unter Wasser sitzend gehalten. Trägt mich jeder Einatmen leicht wie eine Feder zum Himmel hin, richtet mich auf, als zöge mich ein Faden am Scheitel nach oben. Setzt mich jeder Ausatmen gelassen und ruhig in der gewonnenen Position ab. Immer wieder aufs Neue. Mitte. Mitte finden. Es gibt Zen-Meister, die lassen nur auf die Haltung achten. Weil es natürlich auch gewisse Erfahrungswerte gibt, dass bei der Betrachtung des Atems, die wir ja hier in den Vordergrund stellen, aus unserer reflexartigen Angst-Kontrollbedürfnis der Atem oft blockiert wird, wenn wir dem Atem zuschauen. Wenn wir uns auf die Haltung konzentrieren, dann steht der Atem nicht so unter dem Diktat, es richtig machen zu wollen und kann frei und absichtslos fließen. Natürlich kann uns das auch mit der Haltung passieren, dass wenn wir so verkrampft auf unsere Haltung achten, dass dadurch Spannung ins System kommt. Und die weibliche Seite der Meditation ist Hingabe und völlige Entspannung. Wenn die Seite nicht dabei ist, Hälfte verloren. Die männliche Seite der Meditation ist kristallklare Bewusstheit, energetische Präsenz. Wenn das beides zusammenkommt, dann sind wir in der Meditation. Dann sitzen wir in liebevoller Zuwendung zu uns selbst. Menschen sind ja sehr liebesbedürftige Lebewesen und stellen die unmöglichsten Dinge an, um geliebt zu werden. Man denke nur an so skurrile Dinge wie Guinness Buch der Rekorde, Dauerduschen, Stangensitzen, irgendwelche Sachen, wo die Menschen sich verrenken, um klapp, klapp zu bekommen von anderen. Was müssen das für arme Seelen sein? Die verrücktesten Dinge, nichts Sinnvolles, auffällig sein, damit man Zuwendung bekommt. Nur Liebe bekommt man eigentlich nicht, man kann sie nur geben. Also so diese kindliche Erwartungshaltung, wenn wir noch Kinder sind, mag das ja stimmen, die Mutter streichelt uns, wenn wir Glück haben, kommt immer auf die Mütter an. Die Mutter ist ganz für uns da, der Vater vielleicht auch. Da können wir noch so wie ein kleiner Spatz den Schnabel aufsperren und den Liebeswurm erwarten. Der kommt dann noch irgendwo. Aber mit dem Erwachsenwerden hat viel damit zu tun, dass wir nicht mit dieser Erwartungshaltung, bitte gib, auf Liebe hoffen dürfen. Sondern wir müssen dann langsam anfangen, unser Leben selbst in die Hand zu nehmen. Und uns selbst lieben, damit wir uns geliebt fühlen. Und Liebe hat damit zu tun, dass wir uns einer Sache zuwenden, einem Menschen zuwenden, ihm Achtsamkeit schenken, ungeteilte. Nicht in der üblichen Zerstreuung dieser Multitasking-Einstellung zum Leben, die ja nach außen so geschäftig und so wichtig ausschaut, tausend Dinge zur gleichen Zeit. Telefonhörer, die sieht man ja heute kaum mehr an draußen, auf der Straße ohne das Handy in der Hand. Gleichzeitig noch irgendwas anderes. Das Sekretärin noch was diktieren, das Werkzeug. Ist wenig effizient, wenn man es genau anschaut. Viel Effizienz dagegen ergibt sich daraus, dass wir eine Sache vollbewusst machen, sie ganz machen, liebevoll damit, dann die nächste Sache ebenso vollbewusst, ganz liebevoll. Nicht zerstreut. Nicht 10 Sachen zur gleichen Zeit. Ist schwierig in unserer Zeit. Und auch wenn es heißt, Frauen können evolutionsbiologisch betrachtet besser damit fertig werden, mit dieser Zerrissenheit des Multitaskings. Wenn man 3 Kinder hat, einen Haushalt, dann ist das klar. Schwierig, sich auf ein Kind zu konzentrieren, zu den anderen zu sagen, Moment mal, ich bin jetzt beim Kali. Ihr kommt später dran. Genauso konzentriert. Genauso ganz und liebevoll. Nicht nebenher. In den Management-Trainings ist es immer so eine Geschichte, dass ich den Leuten sage, wenn ihr nach Hause kommt aus eurem Alltag, in dem ihr sowieso schon durch Überleistung fast zerrissen seid, dann nehmt euch erstmal, bevor es zum Feierabend geht, eine Zäsur für euch. Heißt das, ich bin für Frau und Kinder jetzt nicht da. Diese Viertelstunde Meditation gehört mir. Jetzt komme ich zu mir, aus diesem Trubel des Alltags heraus. Na, sagt der Mann, das geht nicht, ich habe ja Verständnis für meine Frau. Die wartet den ganzen Tag zu Hause, die Kinder erwarten, dass ich für sie da bin. Ich habe jetzt zwar den ganzen Tag geschuftet, aber ich kann jetzt nicht. Ja, sagen Sie, wenn Sie den Vorwurf von der Frau bekommen wollen, du bist ja gar nicht ganz da. Da bist ja noch halb in der Firma. Und die Kinder, Papa ist eigentlich nicht da, hat eigentlich keine Lust. Dann müssen Sie es multitaskingartig machen. Verlangen Sie den Respekt für sich, damit Sie den Respekt auch anderen geben können. Jetzt erstmal eine Viertelstunde zu sich kommen. Alle beisammen haben. Sammeln. Körperzentrierte Wahrnehmung. Spüre ich mich in meinem Körper? Bin ich überhaupt inkarniert? Bin ich hart drin in mir oder wo bin ich? Irgendwo? Gestern, übermorgen? Wenn Sie zu sich gekommen sind, Viertelstunde, Ruhe einkehrt, dann können Sie den Fokus genauso klar auf Ihre Frau richten. Und die Frau fühlt sich beachtet. Sie merkt, da ist Zuwendung da. Nicht so neben tausend anderen Dingen. Jetzt bin ich ganz für dich da. Und da kann eine relativ kurze Zeit dieses Bedürfnis nach Zuwendung auch schon stillen. Weil man merkt ganz. Das wird ja oft von Frauen so formuliert. Der Mann sieht mich nicht. Er sieht mich nicht. Ich bin da, aber ich bin eigentlich auch gar nicht da. Das Weibliche will gesehen werden. Präsenz des Mannes, ganz auf sie gerichtet. Die Kinder genauso. Da reicht es oft, wenn der Papa eine halbe Stunde mit ihnen konzentriert spielt und es gerne macht. Und dann verstehen sie auch, wenn er danach wieder Zäsur sagt und sagt, jetzt nicht. Wenn man sich einer Sache ganz zuwendet, dann hat man auch die Möglichkeit, Grenzen zu setzen. Natürlich kann man Kindern werden heute kaum mehr Grenzen gesetzt. Keine Grenzen setzen, wenn man nicht liebevoll für sie da ist. Das ist selbstverständlich. Wenn man es für Liebe hält, Kinder können machen, was sie wollen, damit ich mal Ruhe habe, dann kommen ganz eigenartige Dinge raus. Unglückliche Kinder, hyperaktive Kinder, unglückliche Eltern. Wenn das Kind weiß, ich könnte diese Zuwendung vom Papa verlieren oder von der Mama. Diese ganz zentrierte, die mir viel Wärme, viel Zuwendung, viel Aufmerksamkeit schenkt. Wenn ich mich jetzt nicht auch an das richte, was von mir verlangt wird, im Abgrenzungssinne, Erziehung, Hilfestellung, Form zu finden im Leben. Dann steht ja was auf dem Spiel. Bei Eltern, die nicht für ihre Kinder da sind, da steht nichts auf dem Spiel. Die dürfen auch keine Grenzen setzen. Das wäre ungerecht. Aber meine Frau hat mir neulich wieder erzählt in der Apotheke, kommen Mütter völlig durchgedreht rein, das Kind, während sie schnell bedient werden will, keine Sekunde Zeit, bitte sofort bedient werden in der Apotheke. Das Kind räumt währenddessen die Stellage aus, mit gefährlichen Stoffen teilweise drin, obwohl vorne die nicht stehen. Kind hinten drin, wurschtelt rum, die Sachen fallen runter, die Mutter sagt nichts. Die Apothekerin soll sich auch noch ums Kind kümmern. Die Kinder malen mit Filzstiften auf die Theke, permanent Stifte. Mutter, ja, meinst du nicht, du solltest das lassen? Keine Erziehung. Und man tut den Kindern überhaupt keinen Gefallen mehr. Überhaupt kein Gefallen. Sie werden später hart durch Schicksal erzogen. Durch das, was ihnen geschickt wird, um sie Saal zu machen. Bis hin zu Schicksalsschlägen. Das ist eine härtere Form der Erziehung, als von einem liebevollen Vater und einer liebevollen Mutter zu hören, das jetzt nicht. Und es steht auf dem Spiel, dass ich dir Liebe entziehe. Meine Zuwendung. Wenn du jetzt nicht Ordnung hältst. Lernst, in Form zu kommen. Wir sehen hier, wie wichtig, wie hilfreich Form ist. Form erzieht Bewusstheit. Das ist der Inhalt von Ritualen. Wir üben Rituale nicht als Selbstzweck, sondern wir leben eine bestimmte Form, weil sie Bewusstheit erzieht. Form ist der weibliche Anteil. Neben der Entspannung und der Hingabe ist auch Form etwas archetypisch Weibliches. Frauen erziehen, ein Leben lang auch Männer. Das ist in ihnen drin. Form geben. Na, das ist klar, der Beitrag des Männlichen zum Entstehen eines neuen Lebens. Das ist ein Spritzer. Und dann kommt 9 Monate Formgebung im weiblichen Organismus. Das prägt seelisch und geistig auch. Frauen wollen Form. Wollen auch, dass ein Mann Form hat. Format. Und es hilft, wie hier uns die Form hilft, unser Bewusstsein, das archetypisch Männliche, das Bewusstsein zu konzentrieren, aus der Flüchtigkeit rauszuholen, in die Präsenz. Dazu ist Form wichtig. Und für Kinder wäre das auch wichtig. Also Form, Struktur hilft uns sehr, aus dieser besinnungslosen Zerstreutheit des Lebens herauszukommen, hineinzufinden in das, was jetzt gerade hier ist, und das voll bewusst, voll konzentriert, liebevoll, ganz zu tun. Das wäre Meditation. Interessanterweise ist es auch so, dass diese Art und Weise, Dinge zu tun, die sie zum meditativen Handeln machen, diese Art und Weise auch von selbst dafür sorgt, dass wir manche Dinge gar nicht mehr machen können. Da bräuchten wir keine Regeln und Verbote von außen. Sie erinnern sich an die schönen Fastenbrech-Vorträge von Herrn Dr. Dahlke, der ja dann auch immer sagt, wie ich esse, ist das Entscheidende. Was, schauen wir mal später. Kommen wir auch noch dazu, wie ich esse. Denn wenn Sie alles flüssig kauen, Sie erinnern sich dran, nur flüssige Nahrung am Anfang zu sich nehmen, dann merken Sie schon, manche Dinge kriege ich gar nicht flüssig. Die scheinen also jetzt nicht dran zu sein. Und wenn Sie auch bei der Meditation oder bei jedweder Verrichtung des Lebens meditativ leben und voll bewusste Dinge machen, scheiden manche Dinge ganz von selbst aus. Ich habe Ihnen häufiger schon mal erzählt, Sie können einen Menschen nicht bewusst umbringen, zum Beispiel, wenn man ganz drastische Dinge, 10 Gebote nehmen, du sollst nicht töten, das geht gar nicht. Sie können keinem Menschen in die Augen schauen, sich Zeit nehmen, damit sie sich spüren und ihnen die Gürtel zudrücken. Das geht überhaupt nicht. Bewusst nicht. Da müssen schon hektisch, aggressiv, völlig besinnungslos, schnell irgendwie, aber nicht spüren, was sie tun. Körperzentrierte Wahrnehmung. Was mache ich da gerade? Dem anderen in die Augen schauen. Sehen, was mit dem geschieht. Das Ich verliert sich ja, je tiefer Sie meditieren. Sie kommen dem anderen ja immer näher, je tiefer Sie in der Meditation sind, bis Sie schließlich mit ihm verschmelzen und begreifen, ich bringe hier in diesem Augenblick mich um, wenn ich es jetzt machen würde. Anders geht es gar nicht. Das Ich verliert sich ja, ich habe Ihnen das in den letzten kleinen Vorträgen ja auch an den verschiedenen Bewusstseinsstufen dargestellt. Wir können am Anfang sagen, wo wir noch voll im Ich sind und voller Widerstand gegenüber der Welt, ich muss sitzen. Dann kommt irgendwann mal dieses ganz wichtige Wollen. Ich will sitzen, ich will es probieren. Da ist auch noch ein starkes Ich drin. Aber jetzt schon in eine Richtung, die mit dem Leben und gegen das Leben geht, gerichtet. Dann, ich kann sitzen. Nachdem ich geübt habe, viel mit Willen, meine inneren Widerstände überwunden habe, meinen inneren Schweinehund, immer wieder angetreten bin. Ich kann sitzen, schönes Gefühl. Immer noch ich, aber wesentlich widerstandsfreier. Jetzt wird schon ganz schön, vierte Stufe von diesen 7 Stufen. Ich darf sitzen. Ich freue mich drauf, reinzukommen. Ich freue mich drauf, es ist Gelegenheit. Am zweiten Tag, jetzt werden Sie das nicht so empfinden. Da ist es hart, da ist mit den unteren Stufen in der Regel. Viel Widerstand, Körperwiderstand, Genack tut ein weh, Kreuz tut ein weh, Knie tun ein weh. Ich muss sitzen, es geht in die Anfangsstufen jetzt rein. Und sind sich deshalb nicht böse, ist ganz in Ordnung. Es ist halt jetzt so und wir nehmen es an. Aber Sie merken, irgendwann mal zwischendrin gibt es Sitzperioden, vielleicht auch ganze Tage, wo Sie sagen, ich darf sitzen. Es ist selig zu sitzen. Und dann in der 5. Stufe schwindet das Ich langsam. Es sitzt. Es sitzt. Gar nicht mehr ich. Es sitzt. Und dann wird es noch weiter. Das Ich verliert sich noch mehr. Alles ist Sitzen. Alles ist, es gibt im Universum nichts anderes mehr als Sitzen. Und selbst das verschwindet in der 7. Stufe. Alles ist. Alles ist. Einfach so, wie es ist. Widerstandslos, glückliches Leben, reibungslos mit dem Leben sein. Das hat mit dieser völligen Hingabe an das Sitzen natürlich auch zu tun und dabei wach zu bleiben. Unser Leben fängt damit an, ich muss atmen. Die meisten von uns haben keinen besonders schönen Start. Kein Le-Boyer-Geburt, wo sie rausrutschen aus der Mutter, auf dem Bauch liegen, die Nabelschnur bleibt dran. Keine Hektik und Angst, könnte nicht atmen, das Kind. Drinnen hat es auch keinen Atemgebrauch. Die Nabelschnur ist ja da. Wozu die Hektik? Wo das Kind nach unten halten, klapsen, hinten drauf, schnell durchschneiden, damit es nur ja mit dem Kopf nach unten gut, dass der Schleim rausläuft. Das hat alles seinen Sinn. Aber es ist das ein Start. Kein Wunder, dass die Menschen gar nicht inkarnieren wollen. Ich muss atmen. Erster Atemzug. Nicht pulsiert noch die Nabelschnur. Man kann sich Zeit nehmen, dafür zu beginnen mit dem Leben. Zeit, Ruhe. Nabelschnur hört irgendwann, wenn man selber atmen kann, auf zu pulsieren, kann durchschneiden. So ging es auch. Haben wir alle nicht so erlebt. Heißt aber nicht, dass wir in diesem ersten Reflex stehen bleiben müssen. Ich muss. Sonst könnte auch der Atem so sein, dass ich sage, ich will atmen. Ich probiere es einfach mal. Keulenförmiger Atmen. Langer, ruhender Ausatmen. Dann in die Stille reinhorchen zwischen den Atemzügen. Warten, bis es mich wieder atmet. Denn Sie merken ja, der Boss sendet Sie. Halten Sie 5 Minuten den Atem an, Sie wissen, ich bin nicht der Boss. Es atmet mich. Ganz wie es will und mag. Also am Anfang will man, dann kann man vielleicht einigermaßen, dann kommt diese Theorie, dreifältiger Yogi-Atem. Bauch, Flanken, Brust, Rückenatmung. Da will man noch. Aber im Zen lassen wir die Dinge ganz, auch die spirituellen Atemtheorien. Wir lassen es. Es weiß viel besser als wir. Wir haben hier oben ein bisschen Wasser reingekippt und ein paar feste Stoffe. Und dieses Wunderwerk Körper ist daraus entstanden. Sie hätten es nicht gekonnt, wenn sie es gewollt hätten. Alle Nobelpreisträger dieser Welt zusammengenommen schaffen es heute noch nicht, ein keimfähiges Senfkorn herzustellen. Was macht das Leben? Was macht der Herrgott? Was macht es, wie auch immer Sie es nennen wollen? Deswegen brauchen Sie sich auch gar nicht zu sorgen im Leben. Es entsteht, wenn Sie nicht durch Ihre eigenen Krämpfe und Verspannungen das Leben so zu dieser Hölle machen, die es für viele ist. Auch jetzt im Sitzen. Wenn Sie die Spannungen im Sitzen spüren, sind Sie es, Ihrer Muskeln sind es. Ihr Festhalten ist es. Sie könnten sitzen schwerelos. Die Wirbelsäule austariert. Keine muskuläre Anspannung. Woher soll sie kommen? Wenn Sie loslassen. Es atme ich ganz wie es will und mag. Es, 4. Stufe. 5. Stufe. Oder egal welche. Alles ist Atmen. Sie sitzen und alles ist Atmen. Erst sanft, tief und rund. Ganz von selbst geworden, nicht weil sie es wollten. Weil sie losgelassen haben. Alles ist Atmen. Und irgendwann, alles ist. Wenn Sie ein paar Tricks wollen, manchmal helfen einem Tricks ja auch ein bisschen, obwohl es ja darum geht, absichtslos zu sitzen, und Tricks sind auch schon wieder so eine Geschichte, dann fokussiert man sich auf die Tricks. Lauschen Sie mal ein bisschen in die Stille rein, die am Ende des Ausatmens ganz natürlich entsteht. Wir haben hier keinen verbundenen Atem, wie wir es beim Rebirthing oder bei den verbundenen Atmen machen. Wir haben hier einen ganz natürlichen Atem und der kennt Pausen. Lauschen Sie mal in die Pause, nachdem der Ausatmen sich verströmt hat, hinein. In dieses Nichts. Und warten Sie ab, bis der nächste Einatmen ganz freiwillig kommt. Das ist das erste Mal vielleicht wieder geboren zu werden. Es gebiert mich jetzt nicht, ich muss atmen. Sie können ihn auch stehen lassen. Aber dann wird es zu beginnen, Sie zu atmen. Und dieser Atemzug wird absichtslos sein. Und vielleicht ein bisschen sanfter als die davor. Wenn Sie was zum Hirnen brauchen, könnte man auch sagen, Ein- und Ausatmen sind die Polarität dieses Lebens. Und die Stille zwischen den Atemzügen ist das andere. Das, wohin wir gehen werden, wenn wir unseren letzten Atemzug ausgeatmet haben. Und aus dem wir wieder geboren werden, wenn wir wiederkommen und unseren ersten Atemzug mit dem ersten Atemzug starten. Die Stille zwischen den Atemzügen ist der Tod oder wie immer Sie es nennen wollen, ist das Jenseits. Wenn Sie mit dem umgehen können, wenn Sie mit dem schon in der Meditation schöne Erfahrungen machen, verfliegt im Laufe der Zeit alle Angst vor dem Tod. Es ist das, was dann eintritt. Ruhe, Stille, völlige Stille. Und denken Sie ein bisschen an den schönen Satz, den ich ja in den letzten Kursen immer mal wieder so zitiert habe von Meister Eckhart. Der sagt, es gibt im ganzen Universum wohl nichts, was Gott ähnlicher wäre als die Stille. Alles geht aus ihm hervor, aus der Stille, aus Gott. Alles kehrt in ihn zurück, in die Stille, in Gott. Und dazwischen haben wir die Polarität unseres Lebens. Indem wir uns vorbereiten, eigentlich auf diese Geburt nach drüben. Mit jedem Annäherung, mit jeder gefühlten Annäherung in die Stille zwischen den Atemzügen. Bauen Sie diese Urangst, aus der alle anderen Ängste im Leben entstehen. Und in der Stille gibt es auch kein Ich. Achten Sie mal drauf. Das Ich gibt es in der Polarität. Aber ich bin mir immer ganz unsicher, ob ich Ihnen so am zweiten Tag so etwas schon zumuten soll. Weil wir ja da alle mehr oder minder in den Seilen hängen. Und es uns nicht so wahnsinnig nach diesen sehr idealen Dingen der Sinn steht. Trotzdem glaube ich, dass es uns manchmal sehr nähert und sehr gut tut, Perspektive zu haben. Etwas, was heute auch viel fehlt. Mit Freunden zusammen, einer meiner besten Schulfreunde ist mit 50 gestorben und da haben wir mit ihm schon mit der Familie immer so noch so im Herbst nach Südtirol gefahren. Und es ist Tradition geblieben. Und jetzt fahren wir halt mit seiner Frau, meine Frau, ich, vielleicht noch zwei andere. Und die Kinder wollen immer mit. Von denen, die sind mittlerweile Kinder, sage ich, die sind 25, 24, 25. Ich sage immer, was wollt ihr mit uns, Kufti? Die sagen, ihr habt doch gleich Einträge. Wollt ihr nicht mit denen was machen jetzt? Was kommt ihr immer da zu unseren Spaziergängen da nach Südtirol mit? Ja, die hängen an mir während der Spaziergänge. Mit Fragen, Wertung, aus dieser Belanglosigkeit des Lebens raus. Was ist wirklich erstrebenswert im Leben? Jetzt sind die im Alter, wo, das kenne ich aus Berufsberatungen, wo die Jungen sagen, sieh mal BMW, Villa, Familie, gut bezahlt. Man kann sie nicht verübeln, denn wenn sie einen hätten und hätten eine Villa und hätten Familie, wüssten Sie manchmal, das ist alles nicht so einfach. Da muss man sich abrackern, damit man alle paar Jahre wieder das neue Leasing-Ding kriegt. Für die Villa muss man weiß Gott was sich zum Fenster raushängen. Findet keine Ruhe, möglicherweise. Hat einen lästigen, manchmal unschönen Job. Familie kann auch anstrengend sein. Sie wissen es noch nicht. Sie haben es noch vor sich. Aber ein Mensch zu werden, der zufrieden ist, der Ruhe gefunden hat in seiner Seele, der einen freien, weiten Geist hat, das wäre vielleicht ganz schön. Der auch diesen ganzen Konsumschrott nicht braucht, der uns ja nur sehr kurzfristig steht. Aber wenn Sie einmal hier gesessen sind und ein einmaliger Sitz sich vollendet, dann denken Sie, hoffentlich kommt er nicht gleich. Hoffentlich darf ich noch ein bisschen einfach nur sitzen. Einfach nur sitzen. Und so könnte alles sein. Einfach sitzen. Einfach gehen. Einfach essen. Einfach. Das Schaden des Einfachen. Simplify your life. Oh, ich habe mich verquatscht. Die Zeit geht im Flug vorbei. Heute ist Gruppe 2 dran. Sie wissen, wir wechseln jeden Tag als Erste. Gilt für den ganzen Tag. So ein kleines Konzentrationstraining, dass Sie auch ein bisschen darauf achten. Immer wenn ich hier rede, ist Bunker ist in geraden Zahlen. Wenn Herr Dr. Dage seine Vorträge hält, die geraden. Heute müssen Sie mit mir vorlieb nehmen. Haben Sie Nachsicht mit mir. Die Claudia ist ein bisschen schlecht drauf. Die muss eine Erkältung auskurieren, die sie eingefangen hat. Ich hoffe, ich kann es nicht gut machen. Freuen Sie sich auf Fließen in der Bewegung. Dazu brauchen wir einen freien Raum. Und eine freie Einstellung zum Denken.